Himmlischer Vater, wir sind in großer Dankbarkeit jetzt auch zusammen in dem Gottesdienst. Und wir werden wirklich miteinander bekennen, dass wir dich kennen dürfen, ist ein Geschenk. Und wir werden dir wirklich unsere Honoration geben, unsere Dankbarkeit für unser Leben, für die Hoffnung, die du uns gibst, für die Versorgung, die wir erleben dürfen. Sehr unterschiedlich. Herr, und dort, wo es Mangel hat oder wo es knapp ist, bitte ich dich umso mehr, dass du das Vertrauen zu dir auch immer wieder hältst und festigst und dass du durchdrehst. Du bist der lebendige Gott. Du bist kein Götze, der irgendwo im Ecke hängt oder im Ecke steht. Du bist der, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat. Und du bist der, der mit unserem Leben und mit unserer Welt auch ein Ziel hat. Und wir wissen, Herr, dass du kommst, dass du wiederkommst, dass du offenbar wirst. Und wir wollen dir auch heute Morgen in dieser Gemeinschaft unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und dir von Herzen danken, dass wir die lebendiges Wort haben, dass wir erfrischende Lieder haben, die uns zum Herz, die uns in Gedanken, die uns einfach aus dem Leben springen oder ins Leben auch hineinsprechen. Danke dir, Herr, für die Gabe, die du gibst, auch im Gottesdienst. Und es ist ein Geheimnis, aber doch ist es auch klar gesetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist, dass du Geist Gottes selber berührst. Und das ist dieses Wunder auch heute Morgen, Herr, dass du jetzt einfach jeden, der heute Morgen so da ist, persönlich kennst. Und dass du, lebendiger Gott, persönlich berührst, das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch, unser Gebet, dass du es bist, Herr, wo im Herzen wirkt, dass Vertrauen da ist, dass Vertrauen wächst und dass ein Lobpreis gemehrt wird. Wir ehren dich. Amen. Wir haben schon wieder Ende Oktober. Zieht Gott voran, alle Jahre wieder. Die Nebel steigen, das ist immer schön, so am Morgen zu fahren. Auch in dieser Jahreszeit, heute Morgen auch wieder die Stimmige so mit dem Nebel. An mancher Art mehr, an mancher weniger. Aber es ist eindrücklich und dann bricht die Sonne wieder durch und plötzlich bist du wieder in einer Nebelbank. Es ist Herbst und ich gehe davon aus, dass ihr das Erntedankfest auch schon gehabt habt, oder? Erntedank, ist das auch eine Tradition in der Gemeinde? Nicht so? Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Gut, in vielen Gemeinden ist es eine Tradition, dass man Erntedank irgendwie halt einmal am Sonntag so in den Mittelpunkt stellt, wo man sagt, Herr, es kommt von dir, einfach alles, was man so hat. Gott hat tatsächlich Traditionen. Das hat mich, ich hatte eine Zeit, wo ich alle Traditionen über Bord geworfen habe. Das war so meine Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin aus dem Katholizismus gekommen und dort lebt man sehr von Traditionen alle Jahre wieder. Und als ich so die Freiheit in Christus kennengelernt habe, dieses Neue, was wir in Christus haben, habe ich den Eindruck gehabt, wow, wir brauchen gar nicht mehr so an Traditionen. Und spätestens hat Gott mich wieder eingeholt, was auch gut die Traditionen betrifft, einfach durch sein Wort. Wo er auch im Volk Israel gegeben hat, dass das Volk Israel ihnen einfach, ich sage mal wirklich so etwas wie Traditionen, alle Jahre wieder hineingelegt hat. Und mir wird das von Jahr zu Jahr wichtiger. Ich merke, ich kann gar nicht mehr drüber weggehen. Das ist eben in 3. Mose 23. Und ich kann keinen Herbst ohne 3. Mose 23, speziell eben diese biblische Fest, wo dort beschrieben sind, diese Moed, also in 3. Mose 23 sind alle biblische Feste beschrieben. Es beginnt im Frühling mit dem Passa und endet mit dem Laubhüttenfest. Ich habe ja vor ein paar Jahren da schon mal eine Übersicht gegeben, schon mal so einen Lehrabend auch gehalten. Und das ist etwas, wo ich, wie gesagt, ich, seitdem ich das kenne, ich kann nicht mehr drüber weggehen, weil ich merke, da drin ist der ganze Herzschlag Gottes. Das ganze Sehnen Gottes, das ganze Offenbarwerden Gottes und die ganze Konzentration letztlich auf den Messias hin, auf den einen Knecht Gottes. Das Neue Testament ist ja nur ein relativ kleines Buch in unserer Bibel. Es ist hinten relativ klein im Vergleich zu der ganzen Bibel. Ich zeige es euch mal kurz, die meisten wissen es eben. Das ist Neues Testament und das da vorne ist Altes Testament, Älteres Testament. Das ist schon enorm, der Unterschied. Muss ich es aufheben? Okay, ich bin manchmal ein bisschen schüch. Okay, schaut mal, also nochmal. Es ist gut, wenn man manches Mal Sachen auch sieht. Eben, ich habe so ein Blatt drin im Neuen Testament. Das ist Neues Testament, schaut in der Bibel, Neues Testament. Und das ist Altes Testament. Ja, schon enorm. Und wir haben ja auch als Christen bewusst die ganze Bibel und wir bekennen uns zum ganzen Wort Gottes. Das ist enorm wichtig. Es ist das Fundament. Ohne das Wort Gottes wüssten wir nichts. Wir müssen uns unsere eigenen Gedanken machen. Und das Neue Testament, das ist tatsächlich so, das ist rausgewachsen aus dem Älteren Testament. Das Ältere Testament ist die Wurzel, der Wurzelstamm. Und es ist gut, die Wurzeln zu kennen. Wenn eine Pflanze nicht mehr wächst, dann muss man oft auch die Wurzeln anschauen. Es liegt oft an der Wurzel, weil sie einfach eine schlechte Umgebung hat oder weil sie einfach verkümmert oder irgendetwas halt ist. Die Wurzel ist so wichtig, obwohl man sie meistens gar nicht sieht. Und diese Wurzel vom Älteren Testament ist für uns immens wichtig, um das Neuere Testament, um das Neue Testament wirklich zu verstehen. Und immerhin noch ein Drittel vom Neuen Testament sind alttestamentliche Zitate. Also, nochmal. Eben, es sind diese Moed, die mich beschäftigen, immer wieder im Herbst. Und ich habe mir zuerst auch gedacht, oh Mann, kannst du das schon wieder machen? In Hunzenschwil, da in den Menschenfisch, das Horn mitbringen. Mal, ich habe mich entschieden, ich bringe es mit. Es gehört dazu. Ich schreibe mir immer, ich schreibe mir es auch auf, wenn ich in der Gemeinde bin, was mir wichtig geworden ist und auch so, über was ich gesprochen habe, um das auch ein bisschen im Blick zu haben. Und tatsächlich bei Hunzenschwil steht fast überall das Horn. Ich bin meistens im Herbst da. Und es gehört einfach dazu. Es ist eine Weise, die zur Zeit von Jesus wirklich Tradition war, die Jesus auch kennt hat, in der Jesus gelebt hat. Das ist Selbstverständlichkeit gewesen, dass im Herbst dieses Horn blasen worden ist. Beginnend mit dem Rosh Hashanah, das Fest des Lärmblasens, dann Yom Kippur natürlich und das Laubhüttenfest. Das sind so wichtige Moed von Gott. Moed, Hebräisch, das heißt wirklich der wichtigste Zeitpunkt für Gott. Ein heiliger Zeitpunkt. Diese Feste, diese biblischen Feste, 3. Mose 23, sind wirklich heilige Appointments von Gott. Sind ihm wichtig. Und es ist wirklich nicht, ohne dass Jesus exakt zum ersten Fest, wo beschrieben ist, zum Passafest, gestorben ist und auferstanden ist zum Fest der Erstlingsfrüchte. Moed, Appointment for Gott. Und es wird nicht von ungefähr sein, dass Jesus zurückkommt. Und wir warten ja sehnsüchtig auf seine Wiederkehr. Und wir sind nicht die erste Generation, die wartet. Ich hoffe, wir sind die letzte. Das wäre mein Wunsch. Aber wir wissen es nicht. Wir gehen die Stafette auch weiter an die nächste Generation. Die Wiederkunft Jesu wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit connected sein mit dem biblischen Herbstfest. Wenn man die biblische Herbstfest kennt, die Struktur, wenn man sie immer wieder, ich sage mal, wie einen Stein einfach schleift, dass er brillant wird, man kommt nicht umhin, die Sachen, die wir kennen aus dem Neuen Testament, die von der Wiederkunft Jesu sprechen, in diesem Herbstfest zu finden, dass es angetippt ist. Und es beginnt eben mit dem Lärmblasen. Das ist Shofar, das Wiederhorn, wo seit 3000 Jahren, ungefähr 3000 Jahren, ist das jetzt Tradition, wo das im Volk Israel blaset wird. Eine Fanfare, ein klares Bekenntnis zum lebendigen Gott, zu Jahwe. Er ist kein Götz. Und das war ja der große Kampf immer im alten Israel. Er ist der lebendige Gott der sich erweist. Das ist der Gott, der die Nähe zum Menschen sucht. Und das ist das Bekenntnis mit diesem Hahn. Es ist ja ein Widerhahn, ein grosser Wider gewesen. Es ist ausgehöhlt, das Widerhahn. Und der Wider geht zurück auf Abraham und Isaac. Wirklich die Urgeschichte von Israel. Nicht der Isaac ist geopfert worden, sondern stellvertretend der Wider. Das ist der Einstieg zum stellvertretenden Opfer. Biblisch gesehen, 1. Mose 12, ganz am Anfang vom Älteren Testament. Und wir lesen im Neuen Testament ja so viel vom stellvertretenden Opfer, wie Jesus brachte. Und wir haben jetzt die wunderbaren Lieder gesungen, die von dieser unglaublichen Gnade auch sprechen und singen. Darauf geht es zurück. Gott hat den Wider gegeben, damals, im Abraham. Nicht den Isaac, den Wider hätte sollen geopfert werden. Und seit daher wird daran erinnert, Bekenntnis vor dem lebendigen Gott. Es gibt ein stellvertretendes Opfer. Gott will die Nähe zu uns. Ja, er will sie wirklich. Er sehnt sich danach. Und das ist sein Signal, sein Zeichen. Ich habe das vorhin schön gefunden. Wie heißt sie in der Technik? Wie? Abisag, genau wie sie das Zeichen vorhin gegeben hat. Wie hat sie geklopft? Ist das richtig? Schau jetzt, bei mir wäre die Tür nicht aufgegangen, gell? Hättest du nicht aufgemacht? Seht ihr? Jetzt wäre sie aufgegangen. Das hat mich eindrücklich gefunden. Das ist das Zeichen. Ich denke mal, das ist auch das Zeichen von Gott, dieses Horn, dieses Schofar, das Gott durch Mark und Bein, eben dieses stellvertretende Opfer. Und ich finde es gewaltig, dass im Judentum das weitergetragen wird. Und es heißt ja beim Schall der letzten Posaune, es wird posaunen, also es wird lärmen. Vielleicht sind es Hörner, himmlische Hörner, die blasen werden. Ich weiß, es ist auf jeden Fall ein Lärmblasen, wo Gott ankündigt. Im Schall der letzten Posaune wird er offenbar werden, heißt es. Wir werden ihm entgegengerückt werden, Entrückung. Ich blase es jetzt mal. Das ist ein Bekenntnis zum lebendigen Gott und dass Gott uns nahe will. Auch die Art, wie es blasen wird, Gott ist, Gott will uns näher kommen, das löst etwas in meinem Herzen aus und er wird wirklich wieder kommen. Löst etwas aus. Man gewöhnt sich an den Ton alle Jahre wieder, aber für mich ist es wirklich inzwischen etwas Heiliges geworden, etwas Respektvolles, auch etwas Ehrfürchtiges. Und ich weiß, es hat wirklich mit ihm zu tun. Ein Bekenntnis. Shofar heißt das Ding, Widerhorn. Das ist ein ganz starkes Charakteristikum von der biblischen Herbstfest und unser Erntedankfest, dass wir im Herbst daran denken, dass Gott eigentlich der Versorger ist. Nicht eigentlich, sondern er ist es. Dieses Erntedankfest geht zurück aufs Laubhüttenfest. Dass das so in die christliche Tradition reingekommen ist, hat mit dem Judentum zu tun, mit dem Älteren Testament, mit der Weisung von Gott. Von dem biblischen Herbstfest haben wir jetzt im Christentum nichts übernommen. Also wir haben dieses Fest des Lärmblasens nicht übernommen. Yom Kippur, Gebets- und Fastentag, ist teilweise übernommen worden. Es gibt in der Schweiz ja auch den Betttag, oder? Wo es um Betttag, das kommt sicherlich aus der Tradition von Yom Kippur, auch aus dem Judentum. Und dann vom Laubhüttenfest ist es ein siebentägiges Fest, wo 7 Tage gefeiert wird. Und beim Laubhüttenfest steht eben auch ein ganz wichtiger Aspekt vom Erntedank, dass man einfach Gott dankbar ist. Das heißt, mir bringt, sie haben damals die Visika zu Gott die Gabe zu bringen, wo sie im Herbst gesammelt haben. Und was hat man in Israel gesammelt im Herbst? Was ist das für eine Ernte? Wer weiß es ein bisschen? Wer kennt Israel ein bisschen, was wird im Herbst eingebracht? Das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns. Die Weintrauben, jawohl, aber ihr seid ja da nicht im Weinbaugebiet, gell? Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo Rebhang hat. Aber mir halt, wo ich herkomme, das ist wirklich Weinbaugebiet. Das ist herrlich jetzt, überall die Winzerzee, wo da die Reben sammelt. Was wird neu im Herbst so eingebracht? Datteln und Pfiegen und so, genau. Früchte, die so wachsen da an den Bäumen, genau. Das Korn, absolut, Grundlage fürs Brot. Wenn Gott nicht Wachstum und Gedeihen gibt, können wir machen, was wir wollen. Es wird nicht. Und diesen Respekt einfach zu behalten, zu sagen, himmlischer Vater, danke, du bist es. Ich meine, das machen wir eigentlich immer, wenn wir am Tisch sitzen, wo wir ihm danken, oder? Danke, himmlischer Vater, du bist der Versorger, du gibst es uns. Aber es darf auch mal konzentriert in der Gemeinschaft sein, so beispielsweise im Herbst. Eben, das Laubhüttenfest. Ich lese euch mal den Text vor zum Laubhüttenfest. Es war ein ganz spezielles Fest für Israel und ist jetzt auch wieder gefeiert worden dieses Jahr Anfang Oktober. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil sie gehen nach dem Mondkalender und das fällt auf unseren Sonnenkalender immer ein bisschen versetzt. Das Folgende sollte Mose den Israeliten vom Herrn mitteilen. Am 15. Tag des 7. Monats beginnt das Laubhüttenfest. Das 7 Tage dauert, feiert es zu meiner Ehre. Am 1. Tag sollt ihr euch versammeln, um mich, den Herrn, anzubeten. Dann dürft ihr nicht euren gewöhnlichen Arbeiten nachgehen. Also es ist ein Feiertag. 7 Tage lang bringt ihr mir eure Opfer dar. Am 8. Tag kommt ihr wieder zu einem Festgottesdienst zusammen und opfert mir eure Gaben. Auch an diesem Tag dürft ihr keine alltägliche Arbeit verrichten. Also auch zum Abschluss ein voller Feiertag. Das sind die jährlichen Feste zu meiner Ehre, an denen ihr euch zum Gottesdienst versammelt und mir eure Brandopfer, Speisopfer, Schlacht- und Trankopfer darbringt, wie es für den jeweiligen Tag vorgeschrieben ist. Dazu kommen die wöchentlichen Schabbatfeiern, eure Abgaben sowie die versprochenen und freiwilligen Opfer, die ihr mir, dem Herrn Jahwe, bringt. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der 1. und der 8. Tag sind volle Ruhetage. Am 1. Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, Jahwe, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im 7. Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin Jahwe, der Herr, euer Gott. Mose gab den Israeliten alle Anweisungen für dieses jährliche Fest, das zur Ehre des Herrn gefeiert werden sollte. Und ein Text noch aus dem 5. Mosebuch zu dem Fest, 5. Mose 16, Vers 13 bis 15. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelterkufe einsammelst, also Getreide und Reben. Und du sollst dich an deinem Fest freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin und der Levit und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage lang sollst du für Jahwe, den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Das ist Jerusalem. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in all dem Tun deiner Hände und du sollst wirklich fröhlich sein. Das ist so das Laubhüttenfest. Sie soll erinnert werden, dass Gott sie versorgt hat, wo sie aus der Wüste gekommen sind. Das ist ein Thema, das sehr oft im Älteren Testament vorkommt. Und sie soll einfach dankbar sein und sie soll sich freuen vor Gott. 7 Tage lang, eine ganze Woche, ist eine lange Zeit. Was mir jetzt speziell für heute Morgen wichtig geworden ist, und da springt man oft drüber weg, ich muss sagen, ich habe es auch lange nicht im Fokus gehabt, und das ist speziell die Weisung zu dem Fest, wo mit der Opfer zu tun hat. Und das ist der Kern. Und da muss man sagen, das ist auch der Kern vom Neuen Testament. Schaut mal, das Kreuz ist wieder frei, die Leinwand ist oben. Ist euch wichtig, oder? Das Kreuz gesehen. Nicht einfach, weil es schön ist, sondern es ist das Zentrum von unserem Glauben. Und was ist das Kreuz? Ein Marterpfahl, ein Schandpfahl eigentlich. Ein Folterinstrument. Eigentlich nichts Schönes. Ich sage manches Mal, stell dir mal eine Guillotine hin. Wäre makaber. Aber das wird noch ein Schrecken auslösen. Wir haben uns ja als Kreuz gewöhnt. Aber was an dem Kreuz geschehen ist, das ist ernst. Das war keine Lappalie in der Zeitgeschichte. Der eine Mensch, der an dem Kreuz vor 2000 Jahren gehangen ist, gestorben ist, verurteilt worden ist zu Unrecht. Und das ist Thema vom ganzen Neuen Testament. Vom ganzen Neuen Testament. Er ist diesen Tod gestorben für uns, für Menschen, für mich. Er der Schuldlose für die Schuldigen. Das ist gewaltig. Und das Fundament für dieses stellvertretende Opfer, das da gebracht worden ist, was wirklich das Thema ist, für Gottes Begegnung, braucht es wirklich ein Opfer dazwischen. So hat es Gott angewiesen. Das ist nicht meine Entscheidung. Gott hat es so angewiesen. Und das geht eben zurück. Das ist gewurzelt im Älteren Testament. Das hat Gott lang vorbereitet. Dieses eine Opfer in Christus, das ist lang vorbereitet worden. Und da blicken wir eben zurück. Es ist gut, wenn wir die Wurzeln anschauen. Das möchte ich mit euch, die Wurzeln anschauen. Wo kommt das her? Was hat Jesus eigentlich erfüllt? Auch? Ich meine, wir leben heute sehr... Wir müssen keinen Opferdienst mehr bringen, dass eine Opfer ist gebracht, es muss nicht mehr geopfert werden. Stimmt ja. Jesus hat Opfer abgelöst, aber was hat er abgelöst? Und das werde ich jetzt in Bezug auf das Laubhüttenfest mit euch mal anschauen, weil das Gott untertut. Wenn ich das erstmal bewusst wahrgenommen habe, da hat es mich geschudert, sage ich ehrlich. Also, und zwar gehe ich jetzt mit euch mal in einen anderen Text, wo auch vom Laubhüttenfest spricht, ist interessant, wo das eben tiefer sagt. Das, was ich euch vorhin vorgelesen habe, 3. Mose 37 und 38, das sind die jährlichen Feste zu meiner Ehre, an denen ihr euch zum Gottesdienst versammelt und mir Brandopfer, Speisopfer, Schlacht- und Trankopfer darbringt, wie es den jeweiligen, zum jeweiligen Tag vorgeschrieben ist. Dazu kommen die wöchentlichen Schabbatfeiern, eure Abgaben sowie die versprochenen freiwilligen Opfer, die ihr dem Herrn, eurem Gott, bringt. Worum geht's da? Das ist einfach ein kurzer Satz. Worum geht's? Jetzt müssen wir zu 4. Mose 29 gehen. Das ist ein Text, wo, glaube ich, ich weiß nicht, also ich denke, wahrscheinlich nicht alle gelesen haben. Also so einen Text habe ich früher noch immer übersprungen. 4. Mose 29. Wenn ich den zuerst mal gelesen habe, ich dachte, wow, meine Güte. Und jetzt steht euch das Laubhüttenfest vor, ein fröhliches Fest, wo man Erntedank feiert, wo man dankbar ist, dass Gott versorgt. Und zu dem Fest sind jetzt Opferanweisungen. Hört einmal ganz aktiv zu und zählt einmal mit bei den Stieren. Wie viele Stiere, und nachher wollt ihr die Zahl hören. Wie viele Stiere haben während dieser Woche geopfert werden müssen? Es waren nicht nur Stiere, es waren auch Lämmer und wieder und so weiter. Aber achtet mal auf die Stiere, auch was euch vielleicht auffällt. Ist eine Wissenschaft für sich gewesen. Der hohe Priester hat eine hohe Verantwortung gehabt. Das, was Gott, hat er Gott angewiesen, das haben die Menschen überlegt. Das umzusetzen, das war nicht ohne den Tempeldienst. Wirklich nicht ohne. Ich habe größten Respekt davor. Und nochmal, Gott hat es angewiesen. Also, ich lese euch nur mal zum Laubhüttenfest das vor. 4. Mose 29, ab Vers 12. Und am 15. Tag des 7. Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Das ist Laubhüttenfest. 15. Tag des 7. Monats. Der 15. Tischri. Fällt bei uns immer in Zeit vom September oder Oktober. Eine heilige Versammlung halten. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun, denn ihr sollt dem Herrn ein Fest 7 Tage lang feiern. Und ihr sollt ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer von wohlgefälligem Geruch für den Herrn. Doppelpunkt. 13 Jungstiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer, ohne Fehler, sollen es sein. Und das dazugehörige Speisopfer, Weizengrieß, gemengt mit Öl, 3/10 zu jedem Stier von den 13 Stieren, 2/10 zu jedem Widder von den 2 Widdern. Und je 1/10 zu jedem Lamm von den 14 Lämmern und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. Alles verstanden? Und jetzt geht es weiter, das ist der erste Tag. Wie viele Stier war es? Und am 2. Tag 12 Jungstiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer, ohne Fehler, und das dazugehörige Speisopfer und das dazugehörige Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern, nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift, und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Speisopfer und den dazugehörigen Trankopfern. Am 3. Tag 11 Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer, ohne Fehler, und das dazugehörige Speisopfer und das dazugehörige Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern, nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift, und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. 4. Tag, 10 Stiere. 2 Widder, 14 einjährige Lämmer ohne Fehler, das dazugehörige Speisopfer und die dazugehörigen Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift und einen Ziegenbock als Sündopfer außer dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. 5. Tag. 9 Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer ohne Fehler, das dazugehörige Speisopfer und die dazugehörigen Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift und einen Ziegenbock als Sündopfer außer dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. Wow, hört gar nicht auf. 6. Tag. 8 Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer, ohne Fehler, und das dazugehörige Speisopfer und die dazugehörigen Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern, nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift. Und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und den dazugehörigen Trankopfern. 7. Tag. 7 Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Lämmer ohne Fehler und das zugehörige Speisopfer, die dazugehörigen Trankopfer zu den Stieren, zu den Widdern und zu den Lämmern nach ihrer Zahl, nach ihrer Vorschrift und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. Am 8. Tag sollt ihr eine Festversammlung halten, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun und ihr sollt ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer von wohlgefälligem Geruch für den Herrn, einen Stier, einen Widder, 7 einjährige Lämmer ohne Fehler, das dazugehörige Speis und die dazugehörigen Trankopfer zu dem Stier, zu dem Widder und zu den Lämmern nach ihrer Zahl, nach der Vorschrift und einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörigen Speisopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. Das sollt ihr bei euren Festtagen dem Herrn opfern. Außer euren Gelübden und euren freiwilligen Gaben und Brandopfern an Speisopfern und Trankopfern und Heilsopfern. Wow! Kann man sowas im Gottesdienst vorlesen? Na, ehrlich, ich habe mich echt gefragt. Nein, ich denke doch, in Hunzenschwil, glaube ich, kann ich das. Es ist, ja, was hat das mit unserem Leben zu tun? Eigentlich nichts, oder? Der Tempel gibt es schon lange nicht mehr. Aber es ist Wort Gottes. Es ist Wort Gottes, wo ich überzeugt bin, eben es hat mit dem Wort zu tun, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Wie viele Stiere sind noch gekommen? Wow, aufpasst, gut. Und was ist auch aufgefallen bei den Stieren? Immer eine weniger, gell? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Und am letzten Tag noch eine. Ja, interessant. Das hat sich Gott da überlegt. Also, 71 Stier, stell euch das vor. Wer hätte Landwirtschaft daheim? 71 Stier. Und das Beste, das Beste. Also nicht irgendwie solche, die eh schon am Aussondern sind oder so. Und nicht nur die 71 Stier, sondern auch 14 Widder und 98 einjährige Lämmer. 98 in dieser Woche. Das ist eine ordentliche Zahl. Dann kommt Sündopfer, 7 Ziegenböcke, also jeden Tag eine. Kommen wir auch noch dazu. Und die Speis- und die Trankopfer. Das ist ja enorm. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist, was mich eigentlich mega überrascht hat, ist, wenn man mal die Opfer anschaut im Vergleich, wir haben die 7 Feste, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrüchte, wir haben Shavuot, Pfingstfest, wir haben das Fest des Posaunenblasens, wir haben Yom Kippur und dann das Laubhüttenfest. Das sind 7 biblische Feste, Moed, wo Gott wichtig sind, 3. Mose 23. Wenn ich die Opfer anschaue zu diesen Fest, dann hat man den Eindruck, beim Laubhüttenfest, das ist wie wenn Gott eine Fanfare nochmal ablädt. Es gibt das Feuerwerk zum 1. August, oder? Dann gibt es am Schluss immer nochmal ein besonderes Bucke, oder wie nennt man es? Was? Schlussbucke, genau. Also wenn du das anschaust, die Zahlen im Vergleich, das ist unglaublich. Unglaublich. Da denkst du, meine Güte, beim letzten Fest, da müsst ihr doch langsam mal abnehmen, oder? So mit deinen Opfern, weil es hört ja auf. Gott hat ja vor, dass es aufhört in der Geschichte, weil ein sein Gesandter kommt, sein Gesalbter, wo die ganz der ganze Opferdienst letztlich bündelt in sich als Person und wirklich auch erfüllt. Aber überhaupt nicht. Also wenn du die Opfer im Vergleich anschaust, ist unglaublich. Bei den anderen Festen sind es wenig Tiere im Verhältnis, wirklich wenig. Also sind ausgerechnet, aber es sind wirklich ganz, ganz wenig. Und dann auf einmal da siehst du eben die Zahlen, mit sind fast astronomische Zahlen, wo da als Sonderopfer gebracht werden. Eben mit einer 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 Stier, allein das schon. Dann diese 98 Lämmer. Zum Beispiel der andere Fest, das ist mal ein Lamm oder vielleicht mal 7, aber 98. Herr, ist gesponnen, Entschuldigung. Also jetzt vom heutigen Denken. Warum beim Laubhüttenfest so viel noch am Abschluss? Also Gott schien es wirklich wichtig zu sein, bei dem letzten Fest das Opfer so richtig in den Mittelpunkt nochmal zu stellen. So, das Fest ist ja geprägt, wir sollen Gemeinschaft haben mit Gott. 7 Tage fröhlich sein mit Gott, 7 Tage mit ihm sein und dankbar sein und alles. Aber Gott, glaube ich, möchte da wie nochmal zeigen, hört, Ich will die Gemeinschaft mit euch. Jawohl, sind mir dankbar. Ich bin wirklich der Versorger und alles. Aber vergesst nicht, es braucht Vermittlung, Stellvertretung, die dazwischen ist. Und auffallend sind die vielen Brandopfer. Diese vielen Brandopfer. Und da ist es eben interessant, das ist wirklich ein älteres Testament. Ich möchte euch da wirklich ein bisschen etwas zu, wenn wir ins dritte Buch Mose gehen, das dritte Buch Mose, das erste Kapitel, beginnt mit dem Brandopfer. Was ist ein Brandopfer überhaupt? Warum will Gott so viel Brandopfer da? Vor kurzem hat mich jemand gefragt, ja, sag mal, wenn so viel geschlachtet worden ist, was ist denn mit dem ganzen Fleisch passiert? Was ist mit dem ganzen Fleisch passiert? Ich habe in meiner Naivität, weil auf das bin ich nicht vorbereitet, auf die Frage. Über die habe ich mir auch eine Gedanken gemacht. Sage, ja, ich habe dann gesagt, ja, die haben da recht fest gehabt. Die haben da ordentlich essen können. Das stimmt gar nicht. Meine Güte, jetzt in der Vorbereitung für die Predigt ist mir das, ich gedacht, jetzt musst du das nochmal genauer anschauen aufgrund von dieser Frage. Was war mit deinen Brandopfer? Das Brandopfer, das erste Opfer, das Ola-Opfer, das beschrieben wird in 3. Mose 1, wo es wirklich um die Opfer geht, das ist so der Einstieg. Das Brandopfer war tatsächlich das Opfer, das komplett in Feuer und Rauch aufgeht. Vom Brandopfer hätte nichts gegessen dürfen werden. Stell dir vor, 71 Stier. Sie haben müssen, also du hast das ganze Rindvieh einfach aufs Feuer legen. Du hast es auseinandernehmen. Das ist alles beschrieben da. Das mutte ich euch jetzt nicht zu, das auch noch zu lesen. Wirklich nicht. Nein, es ist ein Akt für sich gewesen. Also wirklich, nochmal, Gott hat es angewiesen. Für mich heute, in der heutigen Zeit, sind das wirklich fremde Texte, merkwürdige Texte, auch schwierige Texte, auch Texte, wo ich merke, eine Ablehnung, sage ich ehrlich. Aber es ist Wort Gottes. Es zeigt etwas, glaube ich, und das ist das, was man heute, was man aus so Text einfach hören können, vielleicht nochmal anders hören, das haben wir uns sehr gewöhnt, sehr. Aber vielleicht nochmal ein anderes Gespür kriegen, was Stellvertretung bedeutet. So viele Tiere haben müssen einfach das Leben lassen, wegen der Menschen. So ernst nimmt Gott Sünde, das ist das, was ich höre aus dem. Sünde scheint wirklich ein Problem zu sein. Echt? Gott weiß das, Gott sieht den Stand, der Zustand von uns. Diese Gefallenheit, diese Diskrepanz. Und das ist etwas, was viele Menschen bewegt. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem jungen Kerl. Haben sie erzählt, eben, sie predigt da und über was sie predigt da und so, eben um Sündenvergebung. Hat er mich angeguckt und gesagt, was? Kann man wirklich wissen, dass die Sünde vergeben ist? Kann man das wirklich wissen? Hat mich echt mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, ich kann es wissen. Haben sie erklärt, kurz erklärt. Wissen, das eine ist, dass man es im Kopf einmal hört, das andere ist, dass man das Herz aufmacht dafür. Das ist das Wichtigste. Was nützt mir das Wissen im Kopf? Ich muss das Herz aufmachen und sagen, ja Herr, danke, es ist für mich. Ich nehme das an für mich. Das ist ja unglaublich. Also mein Herz ist vor vielen Jahren an dem Punkt wirklich aufgegangen, wo mir das mal reingegangen ist. Wir haben wirklich ein stellvertretendes Opfer eben im Messias. Aber eben, es kommt uns viel näher, wenn man diese alttestamentlichen Texte mal anschauen. Weil das war der Gottesdienst. Das ist so gegangen wie im Schlachthaus. Wirklich. Der nächste Gottesdienst, ich lade euch ein, das nächste große Schlachthaus zu gehen, dort einen Gottesdienst feiern. Versteht ihr? Das war schon eine andere Zeit, wo Gott Wille hat, zugelassen hat. Und wo wir auch lernen dürfen, empfangen dürfen. Und das hilft mir, wirklich den Text im Neueren Testament, im Neuen Testament nochmal ganz anders zu hören. Wenn ich dann lese im Neuen Testament, nur zwei kleine Aussagen, zwei kleine. Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, ein kurzer Vers, aber so prägnant. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dem, der Sünde nicht kannte, er war ein absolut gerechter Mensch, Jesus. Das ist das Zeugnis, wo er kriegt, als im Lebensende. Wir finden keine Schuld an ihm. Es ist einfach der Wille von Menschen gewesen, dass er umgebracht wird, dass er wegkommt. Man hat nicht gefunden. Dem, der Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und das ist genau im Älteren Testament gewesen. Beim Brandopfer war es so, beim Brandopfer, dass der, wo das Brandopfer bringen hätte wollen, also jetzt unabhängig von den Opfern, wo jetzt da zum Fest angewiesen sind, hast du auch können sagen, ich bringe jetzt einen Stier oder einen Witter oder ein Lamm. Und wenn du ganz arm gewesen bist, hast du als Brandopfer zwei Tauben gebracht. Denkt an Maria und Josef, zwei Tauben. Und dann ist es so gewesen, der, der das Brandopfer gebracht hat, der hat sein Leben, seine Schuld, einfach das, was ihn ausmacht, wirklich auf dieses Opfer gelegt, druckt. Ich will es jetzt gerne bei jemandem demonstrieren, aber wir sollen nicht wegen Corona. Das wirklich einmal, es ist mit Druck, wirklich mit Druck, ist das gesehen, auf das Tier, wo wirklich mies abgewälzt wird, auf dieses Tier. Und das ist das Vorbild, eben, er trug unsere Sünde, es ist wirklich abgewälzt worden. Denke an Gethsemane, wie er gekämpft hat, der Druck, den er hatte, die Mühle, wo er drin war, er hat Blut und Wasser geschwitzt, er hat Angst gehabt. Er hat den ganzen Druck von der Sünde, von der Sündenlast, alles, was zwischen Gott und Mensch und Schöpfung steht, ist abgewälzt worden auf ihn. Und das ist auch in dem Moment, wo er mit dem Psalm 22 startet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt der Psalm 22. Dieser Druck, diese Last, diese Wucht, die er übertreibt gekriegt hat von Gott. Aber Psalm 22 endet ja dann wunderbar, das heißt im vollen Vertrauen zu Gott. Aber das gehört auch dazu. Es muss nicht immer alles nur High Level sein im Glauben. Manchmal ist es wirklich ein Druck, manchmal ist es wirklich auch ein Heulen, ein Weinen, ein Nymphenstar, ein Aushalten und Herr, wie lange noch? Das dürfen wir auch. Das gehört auch dazu. Aber immer den Sieg im Auge haben. Immer ihn im Auge haben. Er hat überwunden. Er hat wirklich überwunden. Er ist nicht an dem Kreuz geblieben. Das Kreuz ist leer. Er ist auferstanden. Und er lebt. Also, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Oder ein anderer Vers aus dem Epheserbrief, auch ein sehr bekannter. Epheser 1, Vers 7. In ihm, eben in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Ein gewaltiges Wort. Wow. Nochmal. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit. Gnade überströmend. Es muss wirklich kein Tieropfer mehr gebracht werden. Ein Opfer einmal, es ist erfüllt. Der Hebräerbrief beschrieb das hoch und runter. Das ist Thema im Neuen Testament. Aber gewurzelt aus dem Tempeldienst, aus dem Älteren Testament. Und deswegen lädt Jesus auch ein, am Laubhüttenfest. Und ich sehe da einen ganz tiefen Zusammenhang noch. Und damit möchte ich abschließen, der letzte Vers von Jesus auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem damals zu seinen Lebzeiten. Er hat das alles miterlebt, er hat das alles kennt, alles. Und dann spricht er am größten Tag des Festes, heißt es so, Johannes 7, 37, am letzten, dem großen Tag des Festes, dem Hosanna Rabba, dem großen Hosanna, stand Jesus auf und rief in die Volksmenge hinein, Wenn jemand dürstet, dann komme er zu mir und trinke, wer an mich glaubt. Aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das höre ich in dem Kontext noch viel stärker. Die Ströme der Gnade, die Ströme des Zuspruchs Gottes, sie sind wirklich offen. Es fließt vom Thron Gottes. Gnade ist im Überfluss da, in Christus, ein für alle Mal. Und das ist Evangelium. Und das möchte ich uns heute Morgen wirklich neu zusprechen. Für jeden. Wenn du zweifelst, vorhin auch so ein Eindruck war, wenn du zweifelst, du bist willkommen. Auch diese Zweifel ist Streit. Gnade ist überfließend. Wenn mein Verstand es nicht fassen kann, mein Herz nicht, das ist dennoch so. Gnade ist da. Greif einfach danach. Gott sei Dank ist sie nicht abhängig von mir. Und wenn du meinst, hat Gott mir wirklich alle Sünden vergeben? Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich bin Gott dankbar, dass er mir nicht alles offenbart. Ich will gar nicht alles wissen, was in meinem Herz oder in meinem Innersten, wo ich nicht sehe, vielleicht auch noch nicht in Ordnung sein könnte. Mir langt schon das, was ich weiß. Ja? Das müssen auch gar nicht andere Menschen wissen. Es ist gut, wenn er es weiß. Ich sage immer, Herr, du weißt es und das ist gut, danke. Und da ist die Lösung für das, was mir bewusst ist. Immer wieder Zuflucht zum Kreuz, danke, Herr. Für das, was ich nicht weiß, da muss ich nicht graben und forschen und bohren. Nur wenn Gott mir sagt, schau vielleicht nochmal hin. Aber Gott sagt es nie, um dich zu knechten, nie. Dort, wo du knechtet bist, wo in deinem Gewissen wirklich ein Sklaventreiber ist, das ist Gott nicht. Gott zieht. Gott ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn sie dir schaffen, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sie schaffen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du wirklich alles dreht hast. Du bist zur Sünde geworden für uns, und zwar gänzlich, ganz und gar. Und so wie dieses Brandopfer, wirklich aufs Brandopfer alles abgewälzt worden ist damals und es wirklich voll im Feuer aufgegangen ist. So, Herr, ist alles abgewälzt auf dich, alles. Und du bist wirklich im Feuer des Gerichtes aufgegangen. Wir können es nicht anders sagen. Du bist durch den Tod gegangen, aber du bist nicht dort geblieben, weil du gerecht warst und gerecht bist. Du bist auferweckt worden und sitzt in den Rechten des Vaters und vertrittst jeden, aber auch jeden, der sich vertrauensvoll an dich wendet, auch heute Morgen. Danke, Herr, dass das dein Zuspruch ist vor dem Gnadenthron und dass die Gnade fließt und dass der Himmel offen ist. Wir ehren dich. Halleluja. Amen.